Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und mein Name ist Katrin Ohlendorf. Willkommen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gelernt, wie vielfältig die Glaubenslandschaft in Deutschland ist und dass das auch Probleme macht. Lohnt sich übrigens wirklich zu hören, falls ihr die verpasst habt. Ja, und als wäre das mit der Religion nicht schon kompliziert genug, kommt jetzt noch ein anderer Glaube dazu. Und zwar der an Verschwörungen.
Verschwörungstheorien sind durchaus plausibel als Form von Ersatzreligionen zu konzeptionalisieren. Das kann man sich vorstellen, dass das attraktiv ist, subjektiv hilft, ne, Orientierung, Identität zu finden, Ohnmachtsgefühle zu überwinden. Politisch treten aber vor allem natürlich Probleme auf. Was Verschwörungstheorien fast verunmöglichen, ist das, was eine demokratische Gesellschaft tatsächlich braucht, nämlich so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sehen einen Vertrauensverlust in politische Institutionen. Eine Verschwörungstheorie kann überhaupt nicht anders als das Lager einteilen in Gut, Böse, in Freund und Feind. Politisch eine massive Herausforderung.
Ja, Verschwörungsmythen, um nicht zu sagen Theorien, haben eine unglaubliche Strahlkraft, genauso wie Religionen. Und was diese beiden gemeinsam haben, was sie unterscheidet und vor allem auch, welche Probleme daraus entstehen, das schauen wir uns jetzt genau an. Negativer Glaube, Fragezeichen, Ideologien und Verschwörungstheorien als Ersatzreligionen, Ersatz dabei in Klammern, so heißt der Vortrag, und der kommt von Oliver Hidalgo. Oliver Hidalgo ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt politische Theorie an der Universität Passau. Verschwörungserzählungen und das Verhältnis von Politik zur Religion gehören neben anderen Themen zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Infos und Links übrigens findet ihr wie immer im Begleitartikel zu dieser Folge und in den Shownotes. Gehalten hat er seinen Vortrag in der Vorlesungsreihe »Die Macht von Überzeugungen, Weltanschauungen, Ideologien, Glaubenssysteme«. Die war im letzten Wintersemester 2024-2025 ein Teil des Studiums Generale der Uni Mainz. Gesprochen hatte er dort am 16. Januar 2025. Oliver Hidalgo.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier über das Verhältnis von Religionen, Verschwörungstheorien, Ideologien zu sprechen. Ich habe das ein bisschen verdichtet vom Titel her, weil es mir auch um Verschwörungen in einer ganz bestimmten Dimension geht. Nicht jede konspirative Absprache sozusagen ist eine Verschwörungsideologie. Und den Charakter von Religionen oder Ersatzreligionen nehmen Verschwörungsideologien genau dann an, wenn sie eine bestimmte Art von Dimension erreichen. Es ist auch nicht ganz so einfach, an dieser Stelle einfach so zu trennen zwischen Wahrheit und Lüge. Das hat was mit Glauben zu tun, das ist ganz entscheidend. Verschwörungsideologien ist etwas, woran die Leute subjektiv glauben. Und es ist nicht einfach festzulegen, dass das falsch ist. Also es geht hier um eher Zusammenhänge, um Lücken, die auch gefüllt werden. Mir geht es auch darum, die Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen und Ideologien als Gefahr für die Gesellschaft, für die Demokratie hier darzustellen. Man könnte ja sich auch auf den Standpunkt stellen, es ist doch eigentlich von der Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit gedeckt, letztendlich das zu glauben oder auch zu verbreiten, was jemandem in den Sinn kommt. Letztendlich ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad auch so. Und auf der anderen Seite aber versuche ich eben doch auch diese ganze Negativität, die ganze Problematik, die mit der Hochkonjunktur von Verschwörungstheorien und Ideologien in unseren Zeiten einhergeht, hier entsprechend zu entfalten. Ich habe angefangen zunächst mal mit populären Irrtümern oder auch Vorurteilen im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien und Ideologien. Hier geht der erste Irrtum schon mal davon aus, ne? Es gibt ja auch Verschwörungen. Es ist ja nicht so, dass es keine Kartelle, keine konspirativen Zirkel, keine Absprachen im Geheimen letztendlich gibt. Ich würde aber eben sagen, dass gerade dann, wenn wir diesen ideologischen Raum betreten, dann zeigt sich eigentlich, dass das, was dann wirklich in der Realität aufgedeckt wird, dass sich das eben in einer ganz anderen Dimension abspielt. Wichtig auch im Zusammenhang Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien sind nicht einfach mit Fake News oder Fake Facts gleichzusetzen. Es gibt zwar oft eine empirische Überschneidung, ja, so oft werden natürlich Verschwörungs Mythen auch mit Fake News unterfüttert. Und trotzdem müssen wir eben sehen, das eine ist ein bewusst manipulativer Akt, der vonstatten geht, um tatsächlich hier bewusst Menschen zu täuschen. Und das andere ist zumindest subjektiv gesehen von einem authentischen Glauben, einer authentischen Glaubensüberzeugung getragen. Und deswegen ist das nicht einfach gleichzusetzen. Wir müssen hier auch immer unterscheiden, glaubt hier jemand tatsächlich an eine Verschwörung oder versucht hier jemand den Eindruck zu erwecken, es hätte eine Verschwörung stattgefunden, wider besseren Wissens, wider dem eigenen Informationsstand. Das Dritte ist auch, wir können Verschwörungstheorien und Ideologien nicht einfach als Spinnerei abtun, die keinen Sinn machen. Das wird also auch ein Hauptgegenstand der heutigen Vorlesung sein, dass ich versuche, welche Funktion, welchen subjektiven Sinn letztendlich Verschwörungsmythen doch entwickeln. Den vierten Irrtum habe ich vorhin schon kurz skizziert. Wir befinden uns auf dünnem Eis, wenn wir versuchen, hier einfach ganz klar Wahrheit und Lüge voneinander zu trennen und Verschwörungstheorien eben im Reich der Lüge zu platzieren und zu denken, da gibt es dann eine intakte Wahrheit, die dem Ganzen entgegenzuhalten wäre. Sondern ich versuche an der Stelle Ihnen klarzumachen, in welchen Grauzonen sich eben gerade die Verschwörungsmythen auch einnisten. Fünfter Irrtum, Verschwörungsideologien spiegeln normalerweise kein kohärentes Weltbild wider. Vor allem sind die Gruppen, die an Verschwörungen glauben, in sich sehr heterogen. Das hat man beispielsweise auch bei den Querdenkern, Querdenkerinnen gesehen. Also es waren ganz unterschiedliche Verschwörungserzählungen, die hier am Werk waren. Man hatte gemeinsame Feindbilder. Die Verschwörungsmentalität, die Verschwörungsgläubigkeit hat die Gruppe auch geeinigt. Und trotzdem konnten die zum Teil ganz unterschiedlichen ideologischen Lagern angehören. Das ist also auch wichtig, das in dem Zusammenhang nicht zu vergessen. Dann auch eines der bekannteren Vorurteile, dem bekannten Irrtümer im Zusammenhang mit Verschwörungsglauben, das sind alles Idioten, die sind dumm, die sind ungebildet. In der Empirie kommt genau ein anderes Bild heraus. Es hat eher damit zu tun, das sind Menschen, die sogar mehr lesen, vielleicht auch mehr Zeit haben, sich mit allerlei Informationen, Medien auseinanderzusetzen, sind auch formal jetzt nicht in irgendeiner Hinsicht geringer gebildet. Das passt dann eben auch letztendlich dazu. Wir finden das also nicht in bestimmten Milieus, in bestimmten Klientels, sondern eigentlich quer durch die gesamte Gesellschaft. Es sind also andere Eigenschaften, die letztendlich anfällig für Verschwörungstheorien machen. Zum Teil Persönlichkeitsmerkmale, zum Teil aber letztendlich eben auch so bestimmte, ja, Resilienzen, die nicht ausgebildet werden. Auch dazu komme ich an der Stelle später nochmal zurück. Da muss man sich auch immer klar machen, die Verschwörungsideologen, die Verschwörungstheoretiker alleine sind es auch nicht, die die Gesellschaft spalten. Es hängt schon auch immer mit der Reaktion zusammen, wie gehe ich damit um, inwieweit trage ich vielleicht auch selber dazu bei, jemanden, der an Verschwörungsmythen glaubt, weiter in eine Ecke zu stellen, zu radikalisieren. Also wir müssen eben auch diese Dynamiken von verschiedenen Richtungen dann auch sehen. Wir müssen auch unterscheiden, in welchem Stadium der Verschwörungstheorie sich bestimmte Menschen befinden. Es gibt natürlich einen Kreis, mit dem ist de facto nicht mehr sachlich rational zu diskutieren. Aber auch hier gibt es eben entsprechende Grauzonen, gibt es entsprechende Zwischenstadien, in denen unter Umständen so ein Faktencheck oder so eine bestimmte sachliche Diskussion doch nochmal was hilft. Wenn dann aber so ein Manifest der Verschwörungsglaube erreicht ist, dann werden wir also mit Fakten, Statistiken und so weiter nicht mehr dagegen argumentieren können. Genau, das Neunte hatte ich vorhin schon angedeutet. Also es sind eben nicht bestimmte Menschentypen, die anfällig sind für Verschwörungsmythen. Wir sehen das also quer durch die Gesellschaft. Und ein schlechtes Argument wäre natürlich auch zu sagen, ja, das ist einfach nur das, was eine Minderheit glaubt, weil das soll ja vorkommen, ne, dass sich auch die Mehrheit mal irrt. Also von daher sind das so bestimmte Irrtümer, die wir von vornherein zumindest mal ansprechen müssen, um dann den Bereich zu erreichen, in welcher Hinsicht wir dann vielleicht auch wissenschaftlich angemessen mit dem Phänomen von Verschwörungstheorien umgehen können. Hier nur zur Klarstellung. Ich werde hier ja vor allem darüber sprechen, wie der Zusammenhang und vor allem auch die Analogien zwischen Verschwörungs Mythen und Religionen anzunehmen sind. Deswegen werde ich über bestimmte Dinge hier auch nicht so viel sagen können. Hier nochmal die Ergänzung zu dem einen Irrtum, den ich gerade schon erwähnt hatte. Man muss also immer differenzieren. Also nicht jeder, der einer Verschwörungstheorie anhängt, ist gleich im religiösen Sinne gläubig, sondern das hat eben auch etwas damit zu tun. Es gibt also unterschiedliche Stadien. Es gibt verfestigt Verschwörungsgläubige und einfach so bestimmte Zweifler, Zweiflerinnen, Sympathisanten, Sympathisantinnen von Verschwörungsmythen. Da mussten wir also immer im Einzelfall dann differenzieren und unterscheiden. Sie können sich aber vorstellen, dass sobald das dann dieses Stadium des quasi Religiösen erreicht hat, wenn es dann wirklich um Glaubensinhalte, Glaubensauffassungen geht, dann sind wir natürlich eher in dem Bereich der Religionen angesiedelt, als wenn es nur so latente Sympathien sind. Also hier, wenn ich Verschwörungstheorien als religiöses Phänomen erfasse, dann meine ich damit tatsächlich diejenigen mit einem manifesten Glauben und nicht nur so leichten Analogien. Im Zweiten, aber ich werde das jetzt, wie gesagt, nicht ständig nochmal neu betonen, sondern das ist also etwas, was ich zur Eingrenzung des Gegenstands vorausschicke. Der zweite Punkt ist, wir müssten natürlich oder könnten eine ganze Vorlesung auch nur über das Thema Digitalisierung als Phänomen, das viel dazu beigetragen hat, dass wir heute so viel über Verschwörungstheorien nachdenken. Darüber müssten wir sprechen. Die Digitalisierung ist ein massiver Nährboden für heutige Verschwörungstheorien. Auf der einen Seite sind Verschwörungstheorien konstante Phänomene der Menschheitsgeschichte. Das hat es eigentlich immer gegeben. Aber heute hat das oder spielt sich das in einer anderen Dimension ab, dass wir hier letztendlich tatsächlich je nach Gesellschaft auch mit Zahlen zu tun haben. Beispielsweise in den USA, wo bestimmte Nachfragen oder bestimmte Studien nahelegen, dass bis zu 2/3 der Menschen hier an Verschwörungsmythen glauben. In Deutschland und Europa sind es auch zumindest bis zu 1/3, die das tun. Auch da ist aber wieder schwierig dann zu sagen, wo ist da eigentlich noch das gesunde Misstrauen angesprochen, dass man durchaus das eine oder andere in Zweifel zieht, was einem so an Informationen gegeben wird und wo fängt dann eigentlich die Verschwörungsgläubigkeit an. Aber wie gesagt, man muss das immer so in diesen Kontext sehen, dass über die Digitalisierung das ganze Thema sich natürlich heute in einer anderen Dimension abspielt, als das zu früheren Zeiten der Fall war. Wir haben natürlich auch eine Verbindung zu der Entwicklung auf dem Mediensektor. Es ist oft von der Aufmerksamkeitsfalle die Rede, also auch die Qualitätsmedien, die professionellen Medienagenturen sind heute aufgrund letztendlich der Verbreitung von Informationen im digitalen Netz aufgefordert, hier eigentlich ständig dieser Logik auch nachzuhängen, also letztendlich immer das zu transportieren, immer das auch zu unterstützen, was letztendlich viele Klicks, was viel Aufmerksamkeit bringt. Darunter leidet die Qualität auch der Informationsbeschaffung und Weitergabe. Das heißt, es ist also durchaus auch ein gesamtgesellschaftliches Problem geworden. Man kann sich das nicht mehr so vorstellen wie früher im kommunikationswissenschaftlichen Studium. So, wir haben so unsere Gatekeeper, die Journalisten, Journalistinnen, die dann in der Lage sind, bereits so eine Art Vorauswahl zu treffen, welche Informationen sind valide, welche sind belegbar und welche sind dann überhaupt nur in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen. Heute, das wissen Sie, es ist also so, dass wir sehr, sehr viele Sender und immer weniger Empfänger haben. Also da hat sich auch das ganze Publikum, Massenpublikum verändert. Und das muss man natürlich bei dem Thema Verschwörungstheorien auch immer im Hinterkopf haben. Ich habe jetzt hier mal so einen Überblick zusammengestellt, was jetzt im Einzelnen in verschiedenen Studien, verschiedenen Ansätzen auch über einen gewissen Zeitraum an Wissen über Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien zusammengetragen worden ist. Wir sehen, es gibt eine breite historische, sozial- und auch religionspsychologische Forschung. Es war immer auch schon so, dass Verschwörungstheorien politisch relevant, politisch brisant sind. Ich werde mich dann, wie gesagt, sehr stark auf das Thema Religion konzentrieren, aber nur, dass ich hier auch in gewisser Hinsicht so ein paar Basisinformationen vorausschicke. Es ist eben gut erforscht und historisch aufgearbeitet, dass das Phänomen Verschwörungstheorie nicht neu ist. Es ist konstant, aber es ist eben digital beschleunigt, wie ich es vorhin auch gesagt hatte. Es ist gerade von der psychologischen Seite her seit langem bekannt, dass Verschwörungstheorien ein gutes Mittel sind, um mit subjektiven Unsicherheiten umzugehen, Komplexität zu reduzieren, letztendlich auch auf Ambiguität zu reagieren. Gerade auch in Krisensituationen ist es immer schon historisch und gegenwärtig so gewesen, dass dann so die große Sündenbocksuche losgeht, die Schuldigen, die man irgendwie dafür zur Verantwortung ziehen kann, dass die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist also auch keine neue Erkenntnis. Dann ein wichtiger Zusammenhang auch, der bei Verschwörungstheorien immer eine Rolle spielt, ist der sogenannte Proportionality Bias. Was ist damit gemeint? So die Neigung von Menschen zu denken, wenn große Ereignisse passieren, wenn Dinge passieren, wie beispielsweise 9/11, die USA werden zum ersten Mal auf ihrem eigenen Territorium angegriffen, die symbolischen World Trade Center. Ein so großes Ereignis, das kann dann eigentlich gar nicht anders sein, als dass dahinter noch irgendwelche Dinge stecken, die vielleicht nicht bekannt sind. Also man denkt dann, wenn etwas Großes passiert, dann muss die Ursache dahinter eben auch vielleicht größer sein oder revolutionärer sein als das, was letztendlich herauskommt. Oft ist es dann auch so, also das Ganze, was ja dann auch letztendlich einfach aufgrund von Unvermögen passiert, was vielleicht auch dann Wissenslücken sind, das ist dann zum Teil schwerer auszuhalten, als zu denken, da hat dahinter irgendjemand die Fäden gezogen und ist in der Lage, an dieser Stelle eben das alles zu lenken. Also manchmal ist es leichter auszuhalten, zu glauben, das hat noch jemand irgendwie unter Kontrolle, als zuzugeben, vielleicht waren die Amerikaner tatsächlich so naiv, wie es dann zum Teil im Zusammenhang mit 9/11 herausgekommen ist. Was wir natürlich auch sehen im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, sind immer diese Dichotomien, sind immer diese Lagerbildung, diese Identitätsstiftung auch. Die einen, die sich dann an der Stelle eben im Besitz der Wahrheit wähnen und die anderen für dumm erklären, auf beiden Seiten. Also diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, denken, die anderen sind Idioten oder manipuliert. Und umgekehrt ist es natürlich auch so. Also das heißt, es findet dann genau diese Spaltung statt. Wir sehen, es hat auch was mit Narzissmus zu tun wohl, dass Menschen zum Teil dazu neigen, die Richtigkeit von Verschwörungstheorien anzunehmen, weil sie dadurch für sich selber eben eine Art von Überlegenheit, Einzigartigkeit ableiten, sich eben sozial auch entsprechend orientieren. Das hatte ich vorhin schon gesagt, manchmal ist es dann leichter, sich das so zu imaginieren, dadurch, dass eine Verschwörung hinter all diesen Dingen steckt, dass man dadurch dann auch zumindest performativ die Kontrolle ja theoretisch wieder zurückgewinnen kann. Also wenn jemand in der Lage war, das Ganze zu inszenieren, dann ist man ja auch in der Lage, da wieder rauszukommen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, als unter Umständen zugeben zu müssen, das sind zum Teil Vorgänge, die sind schlechterdings nicht zu verhindern. Bestimmte Risiken in der modernen Gesellschaft, die sind eben nicht geplant, sondern die passieren einfach, weil wir die Dinge gar nicht so unter Kontrolle haben. Die Welt wird natürlich in Gut und Böse eingeteilt. Verschwörungstheorien sind dazu geeignet, sich gegen jede Art von Gegenargumenten zu immunisieren. Ganz einfach, man kann ja immer auch sagen, dass scheinbare Informationen, die gegen die Richtigkeit von Verschwörungstheorien sprechen, dann Teil der Verschwörung sind. Dass man einfach sagt, das sieht zwar so aus, als wäre es widerlegt, aber das ist eben Teil der Verschwörung. Die Verschwörer waren eben in der Lage, auch die entsprechenden Informationen dann zu lancieren. Lügenpresse und so weiter ist natürlich hier ein entsprechendes Stichwort. Natürlich liegt hier auch eine Tendenz zugrunde, dann eine Gewaltaffinität aufzuzeigen, zu sagen, ich nehme das nicht einfach nur hin oder ich rede nicht nur darüber, dass eine Verschwörung im Gange ist, sondern man muss sich dann auch zur Wehr setzen. Also bestimmte politische Radikalisierungsprozesse sind damit verbunden. Wir sehen einen Vertrauensverlust in politische Institutionen. Das ist auch so ein Punkt, der immer gefährlich ist im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, weil ja eigentlich angenommen wird, so das ganze System funktioniert eben nicht. Es sind nicht die an der Macht, von denen man denkt, sie sind in legitimer Weise gewählt oder repräsentieren eben das, was die Bevölkerung möchte, sondern es ist eigentlich ganz ähnlich wie auch im Populismus. Diejenigen, die das Sagen haben, die sind diejenigen, die korrupt sind, die manipulativ sind und offensichtlich letztlich ist dann auch das politische System nicht in der Lage, das in irgendeiner Hinsicht zu reglementieren. Ja, was wir auch sehen, ist, es hat natürlich viel mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Also es sind ja oft sehr eher kritisch misstrauische Menschen, die an Verschwörungsnarrativen, Verschwörungserzählungen glauben. Interessanterweise ist dann diese Kritikfolie, die hier an alles Mögliche angelegt wird, meistens blind, wenn es dann darum geht, die Überzeugungskraft der eigenen aufgedeckten, in Anführungsstrichen, Verschwörung in Frage zu stellen. Also das heißt, also irgendwie ist dann diese kritische Haltung, wenn es dann darum geht, zu überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Verschwörung dahinter steht, irgendwie abgebrochen. Und das hat eben damit zu tun, dass in diesem eigenen Denkmuster nur noch Informationen und Fakten oder auch entsprechende Aspekte anerkannt werden. Das heißt also, alles, was dafür spricht, das wird dann willfährig aufgesogen und alles, was dagegen spricht, das wird einfach ausgeblendet und so getan, als würde es keinerlei Sinn machen. Ja, und wie gesagt, das Ganze hat natürlich etwas mit Freund-Feind-Dichotomie, mit Radikalisierung zu tun. Im psychologischen Sinne ist also eine Verschwörungstheorie vor allem auch als Umgang mit Unsicherheit zu bewerten. Es ist oft auch eine Überforderung dahinter, weil also letztendlich auch das Expertenwissen, wie hier das Zitat von Bernd Hader, Sprecher der Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften während der Pandemie, geäußert hat. Es ist eben die Schwierigkeit, dass auch die Wissenschaft ja nicht diese eindeutigen Orientierungspunkte setzt. Wissenschaft ist keine Religion, Wissenschaft ist keine einheitliche Wahrheit, sondern eben auch eine Vielfalt von vorläufigen Perspektiven, die immer auch wieder kritisierbar sind, die ihre Reichweiten haben. Und damit lässt sich eben schwer umgehen. Die Verschwörungstheorie schafft dann hier so eine Art Informationssicherheit gegen die ganzen widersprüchlichen Sichtweisen und sind deswegen auch so attraktiv. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, es ist tatsächlich auch so, wir sind hier natürlich in einer ziemlichen Grauzone. Also wann fängt das an, tatsächlich von Verschwörungsgläubigkeit oder auch von manifester Verschwörungsgläubigkeit zu sprechen? Und wann ist das vielleicht auch ein nicht gerechtfertigter Vorwurf? Ich habe Ihnen jetzt hier an dieser Stelle eine Tabelle aus einer Studie von Oliver Nachtwey und seinen MitarbeiterInnen mitgebracht, die das verdeutlichen kann. Wir sehen also hier in einer Untersuchung der Einstellungen von Teilnehmenden an Corona-Demonstrationen in Deutschland und der Schweiz, dass hier also eine ganz eklatante, überproportionale Zahl von Teilnehmern, Menschen an diesen Demonstrationen davon ausgeht, dass die Regierung in der Corona-Zeit eben der Bevölkerung die Wahrheit verschwiegen hat, dass die Medien und die Politik unter einer Decke stecken, dass im Umgang mit dem Coronavirus die falschen Experten den Ton angeben und dass an der Stelle man eher den eigenen Gefühlen und Intuitionen vertraut als den sogenannten Experten. Das ist deswegen so schwierig, um das als bereits hinreichende Indikatoren für Verschwörungsgläubigkeit anzunehmen, weil, wie gesagt, wenn die Wahrheit sowieso ein schwieriger Begriff ist und man eben einfach immer gucken muss, so welche auch widersprüchlichen Informationen kursieren, dann ist vielleicht der Satz, die Regierung sagt auch nicht alles oder versucht unter Umständen auch Panik zu verhindern, die verschweigt der Bevölkerung die Mehrheit. Das ist nicht gleichzusetzen mit, da steckt eine Verschwörung dahinter. Und das Gleiche ist, mag es ja auch an der Stelle bestimmte Absprachen zwischen Politik und Medien geben, das ist noch nicht sofort gleichzusetzen mit der Vorstellung, das Coronavirus ist eine Erfindung oder eine Biowaffe oder sonst irgendetwas. Also wir müssen eben sehen, es gibt Indikatoren, es gibt dann auch Überschneidungen zu bestimmten Haltungen, aber wir haben es hier am Ende mit einer Grauzone zu tun, wo wir also auch immer die einzelnen Fälle uns angucken müssen. Ja, wie gesagt, mir geht es jetzt vor allem darum, diese Verschwörungsideologien zu erfassen, die eine bestimmte religiöse Dimension annehmen. Und ein Autor, auf den ich mich hier auch im Zusammenhang mit der politischen Theorie, also ein Autor, auf den ich mich an der Stelle berufe, ist Karl Popper. Der hat in der offenen Gesellschaft und ihre Feinde eben die These aufgestellt, dass wir in der modernen Gesellschaft es mit einem entsprechenden sozialen Wandel zu tun haben. Also nennt das die Verschwörungsideologie der Gesellschaft. Das ist eine Folge der Säkularisierung in den modernen Gesellschaften. In diesen Gesellschaften haben also jetzt in der Wahrnehmung der Menschen und in der Wahrnehmung der Verschwörungsgläubigen, könnte man auch sagen, mächtige Individuen und Gruppen die Rolle der vormodernen allmächtigen Götter eingenommen. Also so wie früher man den Göttern oder dem Gott zugetraut hat, letztendlich allmächtig die Geschicke der Menschheit zu leiten. So denkt man jetzt in der modernen Gesellschaft, wenn die Religion, die herkömmliche, traditionelle Religion zurückweicht, dass eben bestimmte mächtige Individuen, die sich entsprechend zusammenschließen, in der Lage sind, hier die Geschicke in der Gesellschaft zu lenken. Und das ist eben deswegen eine Verschwörungsideologie der Gesellschaft, weil Popper davon ausgeht, dass das eben nicht möglich ist. Also das heißt, genau in einer solchen Größenordnung finden keine Verschwörungen statt, wo dann unter Umständen Millionen Leute irgendwie unter einer Decke stecken müssten oder überhaupt diese Kontrollfähigkeit in der modernen Gesellschaft, die hat niemand. Das ist dann eher so eine Art Vakuum, was eben hier genau eine Folge ist. Man hat die Orientierung, die früher Religion verschafft hat, verloren. Also rücken die Verschwörungsideologien hier an diese Stelle, weil man sich dann letztendlich doch besser orientieren kann, als wenn man eben letztendlich akzeptieren müsste. Das Ganze ist eher chaotisch, Milliarden von Einzelentscheidungen, die niemand so im Visier hat oder irgendwie bündeln könnte, dass dahinter dann intendiertes, geplantes Handeln entsteht, das dann eine ganze Gesellschaft manipuliert und eine ganze Gesellschaft lenkt. Deswegen hier eine, wie ich finde, sehr plausible These auch, die ich vorhin ja schon auch angesprochen habe. Wenn dann Verschwörungen real werden, also wenn irgendwelche konspirativen Ereignisse aufgedeckt werden, sehen wir eigentlich immer, die befinden sich eben in einer ganz anderen Dimension. Da sind also nicht ganze Gesellschaften, die gesamte Welt in irgendeiner Hinsicht manipuliert worden, sondern es sind eben bestimmte lokale Ereignisse, die dann in diesen Zusammenhang gestellt werden können. Und deswegen hier auch ein Argument dafür, das, was an Verschwörungen aufgedeckt wird, das ist ja immer so ein Argument, wieso, es gibt doch Verschwörungen. Das, was es an Verschwörungen gibt, was an Verschwörungen aufgedeckt wird, rechtfertigt eben nicht, legitimiert nicht, von dieser Verschwörungsideologie der Gesellschaft zu sprechen. Das ist das Argument von Popper. Ich denke auch, dass er damit durchaus recht hat, also dass hier strukturell etwas sehr Ähnliches passiert, dass hier eine Art Analogie besteht, natürlich in einer ganz bestimmten Art und Weise. Also für Popper ist es auch wichtig, hier zu betonen, das hat eher was mit religiösem Aberglauben zu tun, als dass hier tatsächlich die Phänomene einfach identisch wären. Das werde ich aber nachher an einer weiteren Folie noch verdeutlichen, wo hier dann die Überschneidungen von Religionen und Verschwörungstheorien sind und wo man dann diese Analogien auch relativieren muss. Die Analogien, von denen ich hier spreche, betreffen natürlich auch verschiedene Felder. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, als ich den Titel gewählt habe, noch mehr über das Verhältnis von Religion und Ideologie zu sprechen. Das wäre dann aber im Zweifelsfall zu lang geworden. Deswegen lasse ich den Punkt jetzt eigentlich weg und versuche eben Verschwörungen und Ideologien in dieser Dimension, dass es dann hier um so bestimmte Dinge geht, die ganze Gesellschaften betreffen, so einigermaßen einzugrenzen. Was man auch erwähnen kann, Verschwörungstheorien laufen sehr ähnlich von der Logik ab wie Populismus. Also auch hier haben wir ja so eine Teilung der Realität in Gut und Böse, in eine korrupte Elite und eine manipulierte Bevölkerung. Auch das ist etwas, das wir in der Empirie immer wieder beobachten können, dass gerade auch populistische Akteure, populistische Parteien eben auf Verschwörungsnarrative zurückgreifen. Da ist dann aber an der Stelle eben die Schwierigkeit, dass ich hier dann öfter auch der Schluss nahelegt, dass man es hier dann eher mit Fake News und Fake Facts zu tun hat, eben politische Strategie und weniger authentischen Verschwörungsglauben. Also nur nochmal, um das zu verdeutlichen. Jetzt eben hier die Folie, wo ich versuche, genau diese Überschneidungen, aber dann eben auch die Grenzen des Vergleichs transparent zu machen. Also hier auf der linken Seite sind eben die Ähnlichkeiten, sind die Analogien zwischen Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen und Religionen. Und auf der rechten Seite sehen Sie an dieser Stelle dann eben das, was das Ganze jeweils spezifisch auch wieder in gewisser Hinsicht relativiert, in gewisser Hinsicht auch modifiziert Zweifel hegt, dass Verschwörungen und Religionen wirklich so ein und das Gleiche sind. Zunächst mal auffällig Überschneidung. Beide Phänomene, Verschwörungstheorien und Religionen, befinden sich für sich genommen jenseits auch der Erwartung, dass sie empirisch nachweisbar sein müssen. Ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Religionen, ne, lassen sich auch nicht widerlegen dadurch, dass sie sagen, das, was hier geglaubt wird, ist jetzt naturwissenschaftlich oder ist jetzt wissenschaftlich nicht belegt. Sondern Religionen befinden sich natürlich in einem Raum, ne, in einer Dimension, wo es von vornherein nicht darum geht und auch von niemandem erwartet wird, dass das jetzt mit den Methoden der Wissenschaft empirisch nachgewiesen wird. Ne, das ist also gar nicht der Anspruch, den Religionen haben. Und interessant, den haben aber auch Verschwörungstheorien nicht. Also sie müssen nicht empirisch nachgewiesen werden. Das sehen Sie dann auch zum Beispiel in diesen Diskussionen, dass den Verschwörungsglauben gar nicht erschüttert, wenn dann irgendwie rauskommt, das war ja gar nicht so. Oder das, was man vielleicht prophezeit hat, ist gar nicht eingetreten. Weil der Glaube ist gar nicht so konkret, der hat gar nicht so viel mit der eigentlichen Aussage zu tun, sondern es geht dann eher in die Richtung, wenn das nicht passiert, dann ist irgendwas anderes. Ja, und wenn das vielleicht nicht gestimmt hat, dann stimmt aber irgendwas anderes dafür. Also man lässt sich nicht verunsichern durch empirische Gegenbeispiele, sondern letztendlich der Glaube, da ist eine Verschwörung am Werk, ist an der Stelle, man könnte sagen, stärker, gleichzeitig aber auch bis zu einem gewissen Grad unabhängig von empirischer Nachweisbarkeit. Also das heißt, sowohl religiöse als auch verschwörungsideologische Phänomene sind im Sinne von Popper nicht falsifizierbar. Das ist also einfach nicht die Dimension, um die es geht. Oft ist natürlich auch so eine Art Mischung am Werk, also dass hier Fakten, historische Ereignisse und so weiter gemischt werden mit entsprechenden Aussagen, Bedeutungen, Interpretationen, die sich dann auf einem anderen Level bewegen. Beide sind sind ähnlich darin, die Wirklichkeit entsprechend, die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren und dadurch dann letztendlich hier auch ein entsprechendes Orientierungsmuster zu schaffen. Also beide sind von sich angetreten in gewisser Hinsicht, um letztendlich die Wahrheit herauszufiltern hinter all den verschiedenen Erscheinungen, die letztendlich im Zweifelsfall gar nicht so eindeutig zu bündeln sind. Deswegen befinden wir uns auch hier eben nicht auf der empirischen Ebene, sondern eher auf der metaphysischen Ebene, eine Art von metaphysischer Wahrheitsorientierung. Also das ist das, was beide auch leisten. Sie können die Welt erklären, sie können letztendlich die ganzen scheinbar auch auf den ersten Blick widersprüchlichen Einzelfänomene, Einzelaspekte in eine kohärente Erzählung zusammenfassen. Die sind dann vielleicht ganz unterschiedlich und auch widersprüchlich in sich wieder, hat er gesagt. Die Verschwörungen selber sind ja ganz heterogen, aber letztendlich sind sie alle in der Lage, so etwas wie eine Orientierung zu liefern für diejenigen, die daran glauben. Dadurch ähneln sich Verschwörungstheorien und Religionen auch darin, so etwas wie emotionalen Halt zu gewährleisten. Das tröstet ja in gewisser Hinsicht auch die Welt zu verstehen, zu kapieren, was von sich geht. Eben das, was Religionen immer gemacht haben, das, was man nicht versteht, das, was auf den ersten Blick dunkel verborgen ist, der Sinn und so weiter. Religionen wie Verschwörungstheorien sind in der Lage, hinter dieser scheinbaren Sinnlosigkeit so etwas wie einen Sinn hervorscheinen zu lassen. Das hat dann auch wieder die Funktion, optimistisch zu sein, also zu sagen, ich bin jetzt in der Lage, mit der Welt umzugehen, die Welt so, wie sie ist, zu verstehen und habe dadurch natürlich dann auch entsprechende Handlungspunkte für mich subjektiv entdeckt. Und wichtiger Aspekt hier noch ist auch das Terrormanagement. Also wir sind ja als Menschen, das ist also auch aus der Sozialpsychologie eine Theorie, die das Ganze erklärt, als Menschen an dieser Stelle mit Fragen konfrontiert, die wir nicht lösen können. Wir sind mit dem Tod konfrontiert, mit dem Unglück in der Welt, auch dem Theodizee-Problem. Wie kommt das Böse in die Welt, wenn Gott doch gut ist? Aber letztendlich ist es ja auch Religionen wie Verschwörungstheorien eine Art Umgang mit dem Schlimmen. Eine Art, das Schlimme ist da, das Schlimme wird verstanden, das Schlimme wird auch zugeordnet und dadurch kommt man damit auch besser zurecht als ohne dies. Also es ist ein Terrormanagement, ein Umgang mit dem Schlechten, mit den negativen Botschaften, mit den negativen Erfahrungen auch oder mit den negativen Determinanten, mit denen Menschen einfach auseinandergesetzt sind. Deswegen genau Umgang mit Unsicherheit, aber auch Überwindung. Ja, auch das ist etwas, was Religionen und Verschwörungsideologien durchaus teilen. Ne, dieses Ohnmachtsgefühl, ich weiß gar nicht, was vonstatten geht, ich weiß gar nicht, was passiert. Mit einem religiösen Glauben, einem Verschwörungsglauben ist diesen Ohnmachtsgefühlen zu begegnen. Ne, man weiß ja jetzt an der Stelle, was muss man tun, ne, vielleicht die Gebote Gottes zu befolgen oder an der Stelle jetzt eben dann die Verschwörungselite unschädlich zu machen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, ne, also auch ganz performativ, Verschwörungsmythen wie Religionen sind immer auch identitätsstiftend. Ne? Also weil sie sind ja eine Gruppe, die dann daran glaubt oder auch nicht glaubt, und dadurch haben sie an der Stelle schon das Entscheidende zur Identitätsbildung vorgenommen, nämlich eine In-Group gebildet, die sie dann von einer Out-Group der Nichtgläubigen abgrenzen. So funktioniert Identitätsbildung immer. Also das heißt, eine positiv konnotierte eigene Gruppe schafft so etwas wie kollektive Identität. Und das funktioniert aber nur, wenn Sie jemanden haben, den Sie davon ausgrenzen können. Das funktioniert eben mit Religionen und Verschwörungstheorien sehr leicht, weil das mehr oder weniger schon eingeschrieben ist in diese Strukturlogik. Sie haben also an der Stelle bereits die Gruppe in die Gläubigen und Nichtgläubigen entsprechend unterteilt. So viel zu den auffälligen Überschneidungen. Jetzt zu jedem Punkt aber auch eine signifikante Relativierung, wo wir sehen, dass wir diesen Vergleich auch nicht überstrapazieren dürfen. Also bei Popper haben wir vorhin schon gesehen, es ist eben in bestimmter Hinsicht doch eine bestimmte Art von Glaube, die hier zumindest die meisten Verschwörungsmythen dominiert. Es ist also nicht so, dass alle Verschwörungsmythen auch sozusagen von der Komplexität her, von der letztendlich Bedeutungslogik her auf dem Niveau von Religionen sich bewegen. Oft sind das ja auch durchaus für jemanden, der nicht daran glaubt, ziemlich hanebüchene Aspekte. Deswegen sind wir also an der Stelle auf einem bestimmten Segment nur unterwegs, was das Ganze betrifft. Aber auch da ist natürlich schwierig dann zu sagen, so ab wann wird dann ein Glaube in sich logisch oder wann ist er komplex und so weiter als etwas anderes. Das ist im Zweifelsfall dann vielleicht auch nicht das Signifikanteste. Schon deutlicher wird hier dieser zweite Aspekt, dass wir es bei Verschwörungsideologien eigentlich nie mit positiven Heilsbotschaften zu tun haben. Also hier haben wir jetzt schon so einen wichtigen Aspekt, der dann auch in die Richtung des negativen Glaubens geht, den ich ja versuche hier auch entsprechend zu skizzieren. Es sind also keine Botschaften in Richtung des Paradieses, in Richtung der Erlösung, in Richtung dessen, was es an positiven Aspekten zu vermelden gibt, sondern es bleibt eigentlich ganz bei der Identifikation des Schlechten, bei der Identifikation des Bösen. Also das heißt, die Erlösung ist dann vielleicht so implizit so ein bisschen mit angelegt, dass man sich vorstellt, wenn wir aus diesem Verschwörungszirkel herausfinden, dann ist das Schlechte auch an der Stelle eliminiert und dann muss es ja eigentlich wie von selbst letztendlich besser werden. Das ist auch etwas, womit viel Politik gemacht wird. Das ist aber zum Teil eine sehr attraktive Botschaft an der Stelle auch, ne, wenn Sie so suggerieren können, man muss gar nicht viel machen, man muss nur die Schuldigen an der Stelle zur Rechenschaft ziehen, dann wird alles wie von Geisterhand, wie von alleine besser. Man muss dann auch gar nicht irgendwelche schwierigen Lösungsmodelle vorlegen, man muss gar nicht irgendwie erklären, wie will man vielleicht Probleme wie den Klimawandel selber lösen. Ne. Es reicht, wenn Sie sagen, ja, da hat irgendjemand manipuliert und irgendjemand hat hier den Klimawandel erfunden, um dies und jenes zu erreichen. Das ist also eine sehr, sehr attraktive Botschaft. Aber was wir sehen, der Unterschied zu einer Religion ist ganz klar, Religionen haben immer beides. Also sie identifizieren normalerweise das Schlechte, das Böse, aber sie haben immer auch Affinitäten zu einer Heilsbotschaft, zu etwas Gutem oder was das Gute ausmacht. Und das haben eigentlich Verschwörungsmythen in dem Sinne nicht. Dann ein wichtiger Punkt, also beide geben Orientierung, aber ein großer Unterschied, gerade auch in der modernen Gesellschaft, ist an dieser Stelle, Religionen können sich zumindest heute als etwas selbst reflektieren, was eben an der Stelle den Glauben in einer anderen Dimension auch aufgreift, als das, was Wissenschaft betreibt. Das heißt, Religionen würden in diesem Zusammenhang der modernen Gesellschaft von sich heute nicht mehr den Anspruch stellen, auch gleichzeitig das Niveau oder die Perspektive der Wissenschaft mit zu transportieren. Also Religionen wissen, dass sie letztendlich nicht in ihren Aussagen, in ihren Texten an der Stelle den Stand der Wissenschaft wiedergeben, sondern dass, wie gesagt, der Glaube sich in einem anderen Stadium, in einer anderen Dimension bewegt. Das ist aber ein Riesenunterschied zu Verschwörungstheorien, die für sich, obwohl sie natürlich auf der ähnlichen Ebene angesiedelt sind wie Religionen, also eben eigentlich empirisch nicht widerlegbar sind, deswegen eigentlich auch gar kein Gegenstand von Wissenschaft sein können, sind aber Verschwörungstheorien normalerweise von sich überzeugt oder diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, dass sie gleichzeitig den Stand der Wissenschaft verkörpern. Das ist also an der Stelle ein großer Unterschied. Das könnte natürlich Verschwörungstheorien auch nicht zuzugeben, dass es hier irgendeine andere wissenschaftliche Realität geben kann, sondern es muss dann eigentlich so argumentiert werden, dass die Wissenschaft eben auch Teil der Verschwörung ist. Dann dieser vierte Punkt, ne? Also ja, Religionen und Verschwörungstheorien sind beide geeignet, diese Unsicherheits- und Ohnmachtsgefühle zumindest einzudämmen. Aber was wir sehen, Religionen sind im Normalfall auch so gebaut, dass sie einen Umgang mit Ambiguität ermöglichen. Also dass wir hier eben auch in den verschiedenen Weltreligionen es normalerweise aushalten, dass hier ganz unterschiedliche Botschaften auch nebeneinander koexistieren können. Das ist also nicht alles einheitlich und alles andere eliminiert, sondern es sind schon auch ganz unterschiedliche Sachen, die dann auch zum Teil ja theologisch sehr stark umstritten sind. Also hier sind die Dinge dann auch nicht so eindeutig. Das ist bei Verschwörungstheorien normalerweise nicht der Fall. Die sind zwar dann, wenn Sie verschiedene Theorien anschauen, untereinander widersprüchlich, aber für sich selbst nehmen Sie eigentlich in Anspruch, alles sehr einheitlich erklären zu können und gar keine Ambiguitäten zuzulassen. Also das heißt, Widersprüche, Gegensätze, die in den Religionen durchaus konstruktiv integriert werden, werden in Verschwörungsideologien eigentlich ausgeschlossen. Widersprüche, dagegen immunisiert man sich eben als Teil der Verschwörung. Und es geht dann hier auch eben um diese Einzigartigkeit, ne, des Denkens. Es geht mir nicht darum, als Verschwörungsgläubiger irgendwie mich mit anderen in einen Diskurs zu begeben, da vielleicht dann auch die unterschiedlichen Wissenslücken dann gegeneinander antreten zu lassen, sondern ich bin der, der Recht hat und die anderen sind Idioten. Also es findet jetzt an der Stelle eben nicht eine mögliche Debatte zwischen unterschiedlichen Lagern statt. Ja, und deswegen Identitätsbildung ja, Religionen sind aber zumindest in der politischen Wirksamkeit ja immer ambivalent. Ne? Also Religionen sind natürlich auch in der Lage, Freund-Feind, Dichotomien, politische Gegensätze zu strukturieren, aber nicht unausweichlich. Ne? Also das heißt, ein religiöser Glaube kann durchaus auch dazu führen, dass sie sowas wie eine gemeinschaftliche Identität über religiöse Grenzen hinweg ausbilden als Gläubige. Ne? Nur weil sie jetzt Christ, Muslim, Jude, Buddhist oder irgendwas sind, müssen sie nicht automatisch miteinander in einem politischen Gegensatz sich befinden. In der Verschwörungstheorie ist das aber unausweichlich. Ne? Eine Verschwörungstheorie kann überhaupt nicht anders als das Lager einteilen in gut, böse, in Freund und Feind. Und deswegen ist natürlich hier auch keinerlei Vermittlung, keinerlei Verständigung zwischen denjenigen, die an die Verschwörung glauben und denjenigen, die nicht dran glauben oder die eben in der subjektiven Wahrnehmung zu dumm sind, das einzusehen oder vielleicht selber diejenigen sind, die anderen manipulieren. Also hier gibt es keinen Weg der Vermittlung, sondern diese Freund-Feind-Unterscheidung ist unausweichlich. Deswegen können wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, die Wirkungen dieses Vergleichs, also wenn wir jetzt so versuchen, so eine Art Quintessenz vielleicht zu ziehen. Also das, was ich auf der linken Seite hatte, da sehen wir dann letztendlich diese individuell subjektiven Benefits. Ne? Also das heißt, das kann man sich vorstellen, dass das attraktiv ist, ja, dass das also subjektiv hilft, ne? Orientierung, Identität zu finden, Ohnmachtsgefühle zu überwinden, mit Wissenslücken umzugehen, die eben in einen Zusammenhang zu stellen, die zu füllen. Dann vor allem auch ein wichtiger Punkt noch, den ich jetzt gar nicht so ausgeführt habe, sehr attraktiv an Verschwörungstheorien ist auch immer, die eigene Position wird dadurch ja legitimer. Also wenn Sie jetzt beispielsweise an den großen Bevölkerungsaustausch glauben als Verschwörung, dann sind Sie ja an der Stelle nicht mehr in Gefahr, von anderen als Rassist wahrgenommen zu werden, sondern Sie sind ja eigentlich derjenige, die Demokratie dadurch rettet. Sie sind immer auf der Seite der Guten. Wenn die anderen die Verschwörer sind und Sie sind derjenige oder diejenige, die die Verschwörung aufdeckt, sind Sie automatisch mit Ihrer eigenen Position, egal welche das ist, legitimiert. Das ist natürlich unheimlich attraktiv. Deswegen, ne, individuell subjektiv kann man sich das durchaus vorstellen, ne, dass die Verschwörungsideologien sozusagen ihren Nutzen haben, ihre positiven Wirkungen haben. Politisch intersubjektiv treten aber vor allem natürlich Probleme auf. Ne? Also weil diese extreme Polarisierung, diese Freund-Feind-Schemen, die ganze Intoleranz, die mitschwingt, diese Gewaltaffinität, die Radikalisierung, dann auch ne, die Lösungen, die sind ja dann im Zweifelsfall nicht von Vertrauen in die Institutionen, in die Diskussionen und so weiter, in die öffentlichen Debatten geprägt, sondern im Grunde genommen liegt es da sehr, sehr schnell auf der Hand, dass man dann zu autoritären Gegenmaßnahmen greift. Die Affinitäts- und Populismus hatte ich schon angesprochen. Also wir sehen hier an dieser Stelle auf jeden Fall politisch eine ganze Menge Probleme. Deswegen ist es eben auch so, dass das Thema politikwissenschaftlich so interessant ist, so relevant auch ist, dass es eben nicht so ist, wie ich vorhin schon angefangen hatte. Ja, man kann das einfach so ad acta legen und sagen, soll doch jeder glauben, was er oder sie möchte. Sondern wir sehen eben, politisch ist das auf jeden Fall auch politiktheoretisch eine massive Herausforderung. Um es vielleicht nochmal zu verdeutlichen, warum denke ich, dass dieser Begriff negativer Glaube das an und für sich ganz gut subsumiert, also was ich jetzt versucht habe, so insgesamt an Parallelen und Unterschieden zwischen Religion und Verschwörungstheorien hier zu entfalten. Also die negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte ich jetzt gerade schon erwähnt. Ich würde eben sagen, Religionen sind politisch ambivalent, aber haben immer auch konstruktive Orientierungspunkte, einen Auftrag auch zu einer positiven sozialethischen Gestaltung der Gesellschaft. Das haben sie eigentlich bei Verschwörungsideologien nicht. Die sind in ihrer ganzen Logikzusammensetzung her destruktiv. Und zumindest ein großes Fragezeichen muss man eben dahinter setzen, ob das, was dann vielleicht subjektiv, individuell durchaus als ja positive Bewältigungsstrategie, Verschwörungstheorie gelten kann, politisch irgendwelche positiven Auswirkungen hat. Also ich werde, sollte mir die Zeit noch bleiben, ich muss ein bisschen gucken, Ihnen noch einiges vielleicht über den Zusammenhang Demokratie und Verschwörungstheorien sagen können. Da könnte man vielleicht dieses Fragezeichen auch nochmal so ein bisschen in Anführungsstriche stellen. Aber allem Anschein nach überwiegt auf jeden Fall das Negative und es ist schwerlich im politischen Sinne von positiven Funktionen Verschwörungsideologien für die Gesellschaft zu sprechen. Ja, was wir eben auch sehen, warum das aus meiner Sicht treffend ist, hier Verschwörungsgläubigkeit, ne, Verschwörungsideologien in dieser Dimension, in dieser manifesten Vorstellungskraft letztendlich als negativer Glaube zu bezeichnen, ne, sehen wir natürlich auch viele weitere, zum Teil inhaltliche Überschneidungen, die das noch unterstützen können. Also hier sind oft so auch apokalyptische Bilder natürlich gezeichnet. Das ganze Manichäische, was wir zum Teil aus dem Religiösen auch kennen, sind hier auch in entsprechende Bilder gefasst. Ich habe hier ein Buch auf der Folie drauf von Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Das wäre also auch eine gute Diagnose, um so diesen Aufschwung von Verschwörungstheorien in der Gegenwart vielleicht zu erklären. Also diese Mehrdeutigkeit, diese Vielfalt, diese Heterogenität, die Komplexität der modernen Welt, die also genau diese Orientierungslücken lässt, die früher Religionen geschlossen haben, diese führt eben dazu, nach dem Wunsch, hier wieder doch so eine Art Deus ex machina zu haben, der alles erklären kann, der alles in der Lage ist, letztendlich auf einen Nenner zu bekommen. Deswegen hier auch die Diagnose, dass der Umgang mit Ambiguität, der Umgang mit Mehrdeutigkeit schwer fällt und deswegen Verschwörungstheorien heute attraktiv sind. Das drückt also hier vor allem eben auch bestimmte Mangelerscheinungen aus. Also ich hatte ja gesagt, warum negativer Glaube? Ja, weil hier eben ganz bestimmte Dinge offensichtlich dann fehlen. Also wenn die Erklärungskraft von Verschwörungstheorien genutzt werden, um die Welt erklärbar zu machen. Also was auf jeden Fall fehlt, ist Ambiguitätstoleranz, dieses akzeptieren können, dass bestimmte Dinge auch nicht erklärbar sind, dass es einfach widersprüchliche Ergebnisse und Positionen gibt und die dürfen auch koexistieren und das ist also nicht unbedingt ein Fehler, auch der Wissenschaft nicht, wenn hier die Dinge nicht einheitlich und eindeutig sind, sondern das ist eigentlich genau das, was Wissenschaft voranbringt. Genau diese Gegensätze und Widersprüche sind dann eigentlich überhaupt die Motivation, in die Richtung weiter zu forschen. Es hat, wie gesagt, viel auch mit Resilienz zu tun, also ganz bestimmte Mechanismen, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir in einem Projekt, was Frau Struchholz-André vorhin angesprochen hat, massiv erforschen wollen, so was sind eigentlich die Faktoren, die da irgendwie ausgeschaltet werden, was sind an und für sich so Resilienzfaktoren, die ja eben auch doch ein gesundes Misstrauen gegenüber den Erklärungsversuchen von Verschwörungstheorien walten lassen. Und was ist da außer Kraft gesetzt, dass dann auf einmal hier so eine Gläubigkeit in Richtung Verschwörungstheorien ansetzt? Und ich denke, es hat viel mit Resilienz zu tun. Es gibt Menschen, die sind resilient gegen Verschwörungstheorien, einfach weil sie an der Stelle eben nicht diesen Sprung machen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass das, was dann für die anderen Informationen, Botschaften, Interpretationen gilt, hier auf einmal einen Cut erfährt. Ne, sondern also dass man eben versucht, hier dieses ganz selektive Wahrnehmen herauszufiltern. Ja, was wir auch sehen, ne, es fehlt ganz offensichtlich an Vertrauen. Ne, also Verschwörungsgläubige sind letztendlich meistens Menschen, die das Vertrauen in ihre Mitmenschen und natürlich auch in entsprechende Institutionen, demokratische Institutionen verloren haben, ne, die also mal ganz generell eher vom Schlechten, vom Negativen letztendlich ausgehen. Das mag ja bis zu einem gewissen Grad, hier sind wir wieder bei der Grauzone, in vielen Fällen seine Berechtigung haben. Ja, also durchaus jetzt hier nicht zu vertrauensselig zu sein, aber ganz offensichtlich so ganz ohne irgendein Vertrauen in andere geht es im Zweifelsfall dann auch nicht. Hier dieses Ich-Stärke, das ist ein Argument Adorno, Frankfurter Schule, kritische Theorie, ist bis heute sehr, sehr nachgefragt, wenn es darum geht, auch das Phänomen Verschwörungstheorien empirisch zu fassen. Hier geht es dann eben um autoritäre Persönlichkeitsstrukturen und Adorno beschreibt diejenigen eben so, dass die autoritären Persönlichkeiten sind, vor allem als ich-schwach, ne? Also Leute, die auch nicht in der Lage sind, sozusagen das Gegenüber als gleichberechtigt zu akzeptieren, ne? Sondern man muss dann eben immer irgendeine Hierarchie aufbauen und entweder ich bin eben überlegen oder ich buckel nach oben. Und das ist also auch etwas, was beiderseits von Adorno aus als Ich-Schwäche identifiziert wird. Also eben der Mangel an Ich-Stärke fördert dann letztendlich auch diesen Verschwörungsglauben. Und es ist natürlich auch ein Mangel an Identität, ne? Also die Suche nach etwas, was im Zweifelsfall verloren gegangen ist und was natürlich auch nicht mehr möglich ist bei Verschwörungstheorien. Das ist irgendwie ein ausgewogenes Urteil. Also jetzt letztendlich die verschiedenen komplexen, zum Teil, wie gesagt, auch gegensätzlichen Informationen einigermaßen ausgewogen in eine Weltdeutung zu integrieren. Auch das funktioniert mit Verschwörungstheorien so nicht. Wichtig, und das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist, wie gesagt, dass diese Mentalität, an Verschwörungen zu glauben, letztendlich relativ immun dagegen ist, was der einzelne Verschwörungsmythos tatsächlich besagt. Es geht eigentlich nur darum, eine Alternative zu präsentieren, eine Alternative zum angeblich manipulierten öffentlichen Diskurs. Worin diese Alternative besteht und ob diese Alternative in gewisser Hinsicht plausibel ist, ob sie widerlegbar ist oder nicht, spielt eigentlich gar keine große Rolle. Deswegen hier auch das Foto der Corona-Demonstranten, hier das Buch auch von Sven Reichert, die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker. Das drückt es eigentlich aus meiner Sicht ganz gut aus. Also man teilt miteinander ein fundamentales Misstrauen gegen alles Mögliche, hat unter Umständen dabei zum Teil ganz widersprüchliche Positionen. Ja, also man ist sich nicht einig darüber, was eigentlich falsch läuft, aber man ist sich einig darüber, dass auf jeden Fall etwas ganz im Argen liegt, dass die Eliten korrupt sind, dass die Bevölkerung für dumm verkauft wird. In welcher Hinsicht, ne, und was dann eigentlich das Falsche ist, das muss dann gar nicht so konkret sein. Und wie gesagt, dann ist es auch wieder einfach zu sagen, ja, dann mag ja das vielleicht nicht gestimmt haben, aber das Entscheidende ist eher, ich traue denen da oben alles erdenklich Schlechte, jede Schandtat zu. Das ist also viel entscheidender, ne, dieses Misstrauen, diese Mentalität davon überzeugt zu sein, dass letztendlich hier ganz schlimme Dinge am Werk sind, das muss dann gar nicht irgendwie konkretisiert und belegt werden. Es reicht also, letztendlich dieses Grundmisstrauen an den Tag zu legen und die Inhalte sind flexibel und austauschbar und dadurch natürlich auch umso weniger angreifbar und widerlegbar, weil, wie gesagt, das gar nicht dazu führt, dass im Endeffekt es dann diesen Effekt hätte, man fühlt sich jetzt irgendwie widerlegt oder irgendwie an der Stelle von den Argumenten her auf der schlechteren Seite. Was man auch sehen muss, was wiederum einen Zusammenhang auch zwischen Religionen und Verschwörungstheorien wieder beleuchtet, muss ich jetzt hier ganz kurz machen, das ist eben dieses Sündenbockdenken. René Girard, ein französischer Autor, hat also die Funktion von Religion in dieser Hinsicht immer auch als Form der kollektiven Identitätsstiftung dargestellt und dass hier also etwas vonstatten geht, was eigentlich das voraussetzt, was eigentlich jede Gesellschaft braucht, nämlich sowas wie Gewaltmonopolisierung, Gewaltkontrolle. Also in archaischen Gesellschaften ohne letztendlich Zentralgewalt ist es ja dann so, dass letztendlich so eine Fehde, so eine Gewaltspirale am Werk ist. Und jetzt eben in einem bestimmten Stadium der Zivilisation ist es also so, dass die Gewalt durchbrochen wird, indem sie monopolisiert werden kann. Für Girard ist das heute der Rechtsstaat, ne? Also so die Vorstellung, es gibt jemanden, der Sünden, der also Übertretungen und so weiter ahndet, ohne dass derjenige, der an der Stelle jetzt dann Opfer der Sanktion wird, sich nochmal wehren kann. Deswegen also jede Gesellschaft braucht praktisch, um funktionieren zu können, ihre Sündenböcke, braucht also diejenigen, die dann verurteilt werden, an denen man dann entsprechende Gewaltsituationen exemplifiziert. Das ist also so, funktionieren Gesellschaften und das wird immer vor allem auch dann reproduziert, wenn wieder eine Krise da ist. Also solange das funktioniert, solange die Dinge laufen, Institutionen da sind, dann ist das letztendlich alles wunderbar. Aber sobald hier Orientierungsmängel eintreten, die eigene Identität gestört ist, man vielleicht nicht, wer sind wir eigentlich und so weiter, dann haben wir wieder genau diese Entwicklung, dass dann sich ein bestimmtes Kollektiv versucht, seiner Identität wieder zu vergewissern, indem dann hier Sündenböcke ausfindig gemacht werden. Und das ist also auch etwas, was Verschwörungstheorien auf ihre Weise leisten. Und in dem Sinne ähneln sie eben auch Religionen, so wie Girard sie beschrieben hat. Auch nur ganz kurz, ist vielleicht auch ein Punkt, den man an der Stelle noch länger diskutieren könnte, das ganze Thema Antisemitismus. Also Verschwörungsnarrative sind letztendlich ganz eng auch immer mit Fragen des Antisemitismus, mit antisemitischen Ressentiments und Codes verbunden. Auch da ist dann zum Teil das Feindbild austauschbar. Also es gibt ja auch Antisemitismus ohne Judenstruktur, ähnliche Verfolgung, Diskreditierung von Minderheiten, ohne dass das sich dann explizit immer gegen Juden richten muss. Wichtig an der Stelle ist halt immer auch wieder diese Dimension, das, was den Antisemitismus in den modernen europäischen Gesellschaften seit Langem auszeichnet, ist ja genau diese Vorstellung, hier kann eine eigentlich kleine Minderheit in der Lage sein, ganze Gesellschaften zu lenken, die Welt zu manipulieren. Das heißt also, Antisemitismus kommt gar nicht ohne diese Verschwörung aus. Die Frage ist eben, ob es umgekehrt auch stimmt. Also, dass jede Art von Verschwörungsideologie immer auch auf ihre Weise strukturanalog antisemitisch ist. Man findet dann tatsächlich, und das hat man auch in der Corona-Pandemie gesehen, relativ schnell diese Parallelen, dass dann also ja dem Finanzkapital zugetraut wird, das Virus erfunden zu haben und so weiter. Also das sind eben Dinge, wo wir dann relativ schnell sehen, aha, da ist der Weg zumindest sehr kurz. Und noch ein Punkt, auch eine Studie, an der ich selbst beteiligt war, ist natürlich auch die Frage Verhältnis Religion und Verschwörungsnarrative. Kann man das dann vielleicht auch so deuten, dass Religionen ja auch eine Art Hilfsmittel gegen Verschwörungstheorien sind? Also wenn Verschwörungstheorien negative Glaube ist, wenn das also richtig ist, was ich jetzt zum Teil entfaltet habe, wenn hier also letztendlich eine Ersatzreligion am Werk ist, die ähnliche Funktionen zumindest subjektiv erfüllen kann, die also in das Vakuum auch vorstößt, das Religionen gelassen haben, sind dann Religionen eigentlich auch in der Lage, sozusagen hier so eine Art Bollwerk gegen Verschwörungstheorien zu bilden. Wir haben da hier das Verhalten oder die Rolle von religiösen Akteuren in der Covid-19-Pandemie untersucht. Und haben auf der einen Seite tatsächlich gesehen, dass religiöse Glaubensüberzeugungen, wenn sie authentisch sind, tatsächlich so eine Tendenz aufweisen, jetzt nicht zu immunisieren, aber eher dann gegen Verschwörungsnarrative zu wirken. Auch hier sind die Befunde aber ambivalent. Es kommt eben sehr stark auch auf das Bild der eigenen Religion an. Also wenn Sie bestimmte Gottesbilder, bestimmte fanatisierende Ausrichtung des eigenen Glaubens haben, dann ist dann der Hang, hier auch entsprechende Verschwörungsnarrative zu integrieren, stärker, als wenn Sie letztendlich auf so eine ja allgemein menschenfreundliche Botschaft abheben innerhalb der Religionen. Ja, deswegen Verschwörungstheorien sind auf der einen Seite durchaus, denke ich, plausibel als Form von Ersatzreligionen zu konzeptionalisieren. Man muss aber eben auch immer wieder im Hinterkopf haben, was sich hier so an Unterschieden, an Divergenzen zwischen Verschwörungstheorien und Religionen ausgemacht habe. Das heißt also, sie sind gleichzeitig sowas wie religiöse Phänomene und auch wieder Gegensätze dazu. Also die ganze Ambivalenz ist hier an der Stelle deutlich. Die nächste Folie überspringe ich jetzt und es ist jetzt dieser letzte Bereich des heutigen Vortrags, heutigen Vorlesung erreicht, nämlich die Frage der politischen Brisanz. So eine Art Ausblick möchte ich Ihnen an der Stelle zum Thema Verschwörungstheorien und Demokratie noch geben. Es ist also so, dass auch in der Forschung Verschwörungstheorien vor allem als Risiko, als Problem für die Demokratie bisher behandelt worden sind. Also Verschwörungsmythen gelten eben allgemein als Problemfelder der Demokratie. Es ist eben der Fokus bislang liegt auf den negativen, autoritären Implikationen, Wirkungen von Verschwörungsmythen auf demokratische Diskurse. Jetzt diese ganze Perspektive, die ich Ihnen jetzt aufgezeigt habe mit Verschwörungstheorien als Ersatzreligionen, würden natürlich in Theorie schon auch ermöglichen, die Verschwörungstheorien nochmal anders zu interpretieren, dass sie unter Umständen auch die Demokratie in gewisser Hinsicht kompensieren können. Also eine Debatte, dass Religionen so eine Art Gegengewicht zu strukturellen Unsicherheiten darstellen, die in der Demokratie evoziert werden. Diese Debatte ist ja schon sehr lange, die ist von Tocqueville bis zu Habermas geführt worden, über Verschwörungsideologien aber noch nicht. Also man hat noch nicht die These aufgestellt, wie könnten hier irgendetwas kompensieren, was in der Demokratie vielleicht problematisch läuft. Jedenfalls, man sieht natürlich auch, dass hier, wir hatten ja vorhin diesen Aspekt mit der Ich-Schwäche, wir leben natürlich auch in einer heute sehr, sehr individualisierten Gesellschaft. Und das, was wir hier zum Teil beobachten, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Menschen so bestimmte Frustrationen, bestimmte Rücksichten gar nicht mehr gewohnt sind. Also hier so die Vorstellung, gab es auch einige Studien dazu, ich habe hier die Studie von Almlinger und Nachtwey von 2020 erwähnt, die geht so in die Richtung eben auch so eine Form von übertriebener Freiheitsvorstellung in der modernen Gesellschaft, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, dann darauf so zu reagieren, so jetzt werde ich mal aus Rücksicht auf andere in meiner Freiheit beschnitten, kann ich das jetzt irgendwie aushalten oder muss ich da letztendlich irgendwie eine große Sache draus machen. Hier so die These, man ist es nicht mehr gewöhnt, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst einzuordnen in etwas Ganzes, ist eine Form von Kränkung, eine Form von mangelnder Frustrationstoleranz, die dann hier auch letztendlich dazu geführt hat, dass die Reaktion entsprechend harsch und entsprechend negativ war. Was wir auf jeden Fall sagen können, jetzt mal unabhängig von diesen Aspekten, was das vielleicht auch mit unserer individualisierten Gesellschaft zu tun hat, das ist die These, dass die Verschwörungsnarrative, diese Konjunktur, die sie heute haben, und das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, auf eine massive Vertrauenskrise in die Demokratie oder im Zusammenhang mit der Demokratie hindeuten. Also, dass das eben nicht ein Phänomen ist, was als solches losgelöst ist, wenn man einfach sagt, na ja, ist vielleicht Zufall und so weiter, dass jetzt heute so viele Leute an Verschwörungstheorien glauben, sondern es geht eben einher, zumindest auch mal empirisch, mit einer Vertrauenskrise in puncto Demokratie. Mache ich jetzt ganz schnell. Also es gibt eine ganz, ganz breite Literatur, die heute vom sogenannten Democratic Backsliding spricht. Also letztendlich das, was man so nach dem Fall der Berliner Mauer noch gedacht hat. Jetzt bewegt sich also die Welt in Richtung westlicher Demokratie hin. Das ist jetzt heute eigentlich ad acta gelegt. Heute sind die meisten Beobachter, Beobachterinnen pessimistisch, was die Zukunft der Demokratie betrifft, nicht nur aufgrund bestimmter Wahlergebnisse, sondern ganz generell. Also die nicht-westliche Welt stellt ganz selbstbewusst heute ein antidemokratisches Autoritätsverständnis zur Schau. Es geht also nicht mehr darum, sich den westlichen Vorgaben anzupassen, sondern ganz selbstbewusst so einen nicht-westlichen Weg zu vertreten. Deswegen, wir bewegen uns heute eher auf einen Rückgang der Demokratie letztendlich zu. Und das ist ja etwas, was vielleicht auch kein Zufall ist. Auf der einen Seite eine Zunahme an Verschwörungsideologien und Narrativen, auf der anderen Seite eben diese Demokratiekrise, von der heute so viel die Rede ist. Wenn wir jetzt so ein bisschen genauer schauen, was sind jetzt Studien, wie wird das thematisiert, wie jetzt Verschwörungs Ideologien mit der Demokratie zusammenhängen. Dann sehen wir hier wieder die bekannten Ambivalenzen. Wir sehen, Verschwörungsideologien können in politische Passivität münden, also die Ohnmachtsgefühle, die da mitschwingen. Die Feststellung, dass das System korrupt ist, kann natürlich auch zu einer Art von Politikverdrossenheit führen. Das ist nach dem Motto, man kann das sowieso nicht ändern und so weiter. Hängt vielleicht dann auch jeder was von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Was wir aber sehen, es kann natürlich auch in eine politische Aktivität und Widerstand münden. Also während der Corona-Krise war es vor allem dann dieser Widerstand, der mithilfe von Verschwörungstheorien legitimiert worden ist. Es hat also auch das ganze Feld so ein bisschen umgekrempelt. Was Verschwörungstheorien auf jeden Fall natürlich sehr, sehr erschweren oder fast verunmöglichen, ist das, was eine demokratische Gesellschaft tatsächlich braucht, nämlich so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist ja das, was die Demokratie ausmacht, nur unter der Voraussetzung, dass man sich dann doch irgendwie als Gemeinschaft interpretiert, ist ja auch die Demokratie mehr als eine Zumutung, weil es ist ja eine Zumutung, letztendlich im Zweifelsfall sehr häufig Dingen dann Folge leisten zu müssen oder mittragen zu müssen, gegen die man eigentlich gestimmt hat. Also das ist ja immer das Problem an der Demokratie, dass die anderen sich vielleicht durchsetzen, dass man mit seinen eigenen Vorstellungen weder dann bei der Mehrheitspartei noch überhaupt in den Parteiprogrammen sich irgendwie wiederfindet. Das heißt, Demokratie ist an der Stelle eine Herausforderung und es funktioniert nur, wenn sie sich irgendwie nicht als eine Gruppe betrachten, wo die sowieso letztendlich dahingehend geframed ist, dass hier die einen die anderen über den Tisch ziehen. Also wenn Sie das glauben, dann wird eine demokratische Wahl auch nicht dazu führen, dass irgendwie politische Konflikte gelöst werden können, dass Sie irgendwie sowas haben wie kollektiv verbindliche Regeln, denen Sie dann halt doch Folge leisten und dann halt die Mechanismen, die Verfahrensweisen akzeptieren, ein paar Jahre zu warten, um dann vielleicht die Dinge wieder gerade zu rücken. Also nur unter der Voraussetzung, dass sie dann doch so etwas wie eine kollektive Identität, eine Zusammengehörigkeit haben, ist die Demokratie eigentlich, und da gibt es auch Studien dazu, in der Lage, die gesellschaftlichen Interessensgegensätze, Konflikte händelbar zu machen, zu befrieden und nicht weiter mehr oder weniger die Probleme voranzutreiben. Also genau dort, wo das fehlt, dort wird auch die Wahl nicht als eine Entscheidungsform akzeptiert, die dann letztendlich hinzunehmen ist. Oder auch die Mehrheitsregel wird dann nicht an der Stelle akzeptiert, sondern dann geht es eben sehr schnell los, sich in Verschwörungstheorien zu flüchten und zu sagen, ja, das ist ja eben nur der Fall, weil eben die Mehrheit hier ja betrogen worden ist und die wahren Wahlsieger an der Stelle nicht das verdiente Ergebnis eingefahren haben. Also das, was Donald Trump gemacht hat nach seiner Abwahl als amerikanischer Präsident, die Wahl nicht anzuerkennen, aufzurufen, letztendlich dagegen vorzugehen. Das ist eine typische Verhaltensweise. Also wenn Sie in diesem Weltbild sich bewegen, also sich nicht mehr als Kollektiv betrachten, sondern in einer extrem polarisierten Gesellschaft, wo der politische Gegner eben nicht mehr jemand ist, mit dem Sie gemeinsame Sache machen können, dann ist praktisch der Weg in diese Verschwörungsnarrative, die dann Ihre Wahlniederlage erklären, vorgezeichnet. Ja, hinzu kommt natürlich, dass Demokratien für Verschwörungstheorien günstige Voraussetzungen schaffen. Also das, was Freiheit in Demokratie ist, führt ja auch dazu, Sie können und sollten es auch nicht Verschwörungsnarrative nicht einfach verbieten, versuchen zu zensieren. Also das, was wir Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Informationsfreiheit in der Demokratie kennen, das betrifft natürlich bis auf extreme Ausnahmen auch Verschwörungsnarrative. Und zur Demokratie gehören eben natürlich auch gewisse Kritikpunkte, gewisse Skepsis. Und dadurch, dass wir eben in säkularen Gesellschaften leben, säkularen Demokratien, wo Politik und Religion getrennt sind, haben wir also hier auch ein verstärktes Bedürfnis auf dieser Seite. Ich versuche das jetzt kurz zu machen. Demokratie ist natürlich in sich auch wieder ein sehr problematischer Begriff und müsste ich jetzt oder könnte ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. Aber was ich versuche zu sagen, ist an der Stelle, Demokratie selber baut auch wiederum auf entsprechenden Widersprüchen auf. Und weil das so ist, können Sie natürlich auch in der Demokratie immer wieder alles kritisieren und alles in Frage stellen und sind bestimmte Polarisierungen eigentlich vorgezeichnet. Warum ist das der Fall? Naja, letztendlich ist das, was Sie an Gesetzen, an Normen, an Punkten haben, die Geltung für sich beanspruchen und den Verfahrensweisen, die diese Legitimität garantieren sollen. Die sind an der Stelle strukturell entkoppelt, aufgrund, ein bisschen schwierig, ich erkläre es gleich, der Nicht-Identität des Volkes mit sich selbst. Ne? Also streng genommen ist es ja so, dass jeder, der im Namen der Demokratie irgendwas verabschiedet, ob das jetzt die Mehrheit ist, ob das ein Parlament ist, ob das ein Gericht ist, ob das sonst irgendein Gremium ist, es ist ja immer eine Fiktion. Ne? Es ist ja nie das ganze Volk. Ne? Deswegen hier auch diese Frustration. Es ist ja nie tatsächlich die Repräsentation mit Rousseau des Volkswillens als solches möglich. Es sind ja immer Leute, die sich dann an der Stelle nicht repräsentiert fühlen, die dann in ihren Interessen sich nicht abgebildet sehen. Und weil das so ist, sind natürlich auch die Regeln, die die Demokratie so hervorbringt, in sich immer angreifbar und haben ihre Legitimations- und Legitimitätsdefizite. Also Sie können immer sagen, an der Stelle, es ist Ausdruck von Ungerechtigkeit, ne, dass also hier die Interessen von Minderheiten, Interessen von subalternen, marginalisierten Gruppen werden nicht ausreichend berücksichtigt. Es hat sich halt hier die Mehrheit durchgesetzt. Oder ne, die Mehrheit würde sagen, warum werden wir eigentlich in unserer Verfügungsgewalt beschnitten? Ne? Warum dürfen wir vielleicht bestimmte Sachen gar nicht beschließen? Ne? Warum sagt hier jetzt eine Verfassung, so oder so dürfen wir das nicht regeln? Wie demokratisch ist das eigentlich, ne, dass die Demokratie hier entsprechend rechtsstaatlich begrenzt ist? Das ist also eine sehr, sehr schwierige Grundkonstellation, die Demokratien immer angreifbar macht. Ne? Denken Sie an Stuttgart 21, ne? Man streitet sich dann um so einen Bahnhof. Und die einen sagen, wieso, wir haben doch demokratisch beschlossen, dass das legitim ist, und die anderen gehen auf die Straße und wettern dagegen, und beide nehmen für sich die Demokratie in Anspruch. Das gleiche auch bei den Querdenkern passiert. Jeder nimmt für sich die Demokratie in Anspruch und versucht, die anderen aus der Demokratie auszuschließen. Und hier kommt natürlich jetzt auch wieder das Thema mit den Verschwörungstheorien mit ins Spiel, weil die Demokratie von vornherein praktisch schon diese Lücken aufweist, diese Herausforderungen aufweist, weil die Demokratien diese Ambiguitäten produzieren, ist also das Bedürfnis, ne, also diese Notwendigkeit für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, hier irgendeine Art Kompensation zu bekommen, umso stärker. Ja, das heißt also, die Verschwörungstheorien, man könnte sie so als funktionale, autoritäre Kompensation demokratischer Ambiguitäten interpretieren. Und könnte ich jetzt vielleicht noch näher ausführen, dass hier also etwas geleistet wird, was die Demokratie selbst nicht schafft, um es vielleicht einfach und auf dem Boden zu halten. Es hat, wie gesagt, damit zu tun, ich kann meine eigene Position damit normativ legitimieren, ich kann meine eigene Gruppe letztendlich an der Stelle auch wiederum entsprechend framen. Ich finde also so eine Form von Identität. Vor allem aber auch hat es dann eben doch so ein pseudodemokratisches Moment, weil ja eben genau immer diese Kritik mitschwingt, eigentlich ist die Demokratie, so wie sie sein sollte, ja gar nicht verwirklicht. Das ist ja das Paradoxe an den heutigen Demokratien, dass formal und explizit das Volk herrscht, dass aber keine Demokratie so verwirklicht ist, dass die Bevölkerung wirklich das Gefühl hat, wir sind wirklich diejenigen, die das Sagen haben. Ja, sondern überall ist es dann nicht so und überall ist die Bevölkerung nur anderweitig von den eigentlichen Machtentscheidungen ausgeschlossen. Und das ist natürlich genau dieser Nährboden, ne, in dem dann entsprechend Verschwörungstheorien an der Stelle sich einnisten können. Also genau an diesem Punkt, ne, die Demokratie ist nicht so, wie sie ist. Man müsste doch eigentlich, da sind doch eigentlich Leute am Werk, die hier uns manipulieren, die hier eigentlich alles falsch machen. Und deswegen hier so ein demokratisches Momentum des Widerstandes gegen die angebliche Postdemokratie. Das ist ja das auch diese Begrifflichkeit, die dazu zu verwenden ist. Möchte es an der Stelle dabei belassen, könnte man noch und müsste man vielleicht noch viel dazu sagen, aber dass die Demokratie in gewisser Hinsicht die Verschwörungstheorien begünstigt, dass die Demokratie den Glauben an Verschwörungstheorien erleichtert und damit in gewisser Hinsicht den Ast absägt, auf dem sie selbst sitzt, das ist vielleicht auch wieder ganz typisch für die Demokratie. Demokratie hat diese inneren Selbstzerstörungslogiken und Mechanismen, und das kann man vielleicht an der Verschwörungstheorie nur besser und plastischer demonstrieren als anderweitig. Vielen Dank.
Ja, das war der Politikwissenschaftler Oliver Hidalgo über Verschwörungsmythen als Religionen bzw. Ersatzreligionen. Ja, ein ziemlich bitterer und leider wahrer Schluss, finde ich übrigens auch. Das ist tatsächlich die Tragik mit der Demokratie. Sie ist offen für verschiedene Positionen und ausgerechnet das macht sie angreifbar. Ja, und deshalb braucht sie auch unseren Schutz. Aber das ist ein anderes Thema. Allerdings, wenn ihr euch für Demokratie interessiert, das kann ich ja gerade vielleicht noch sagen, dann stöbert durch unser Hörsaalarchiv. Da gibt es viele tolle Vorträge dazu und auch zu vielen anderen Themen. In unserem Feed in der Deutschlandfunk Nova App oder auf unserer Seite deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Gut, und ich kann schon mal vorgreifen, um Verschwörungsmythen geht es ein bisschen auch in unserer übernächsten Folge. Eigentlich ist das Thema da, wie Wissenschaftsjournalismus besser werden könnte oder sollte. Aber davor, also in der nächsten Episode, geht es erstmal um etwas anderes. Wir bleiben zwar bei Politik, aber schauen uns dann an, wie die Weltordnung sich gerade verändert und was das für uns, für Europa heißt. Ein wichtiger Punkt dabei, Russlands Angriff auf die Ukraine.
Für uns Europäer bedeutet der Angriffskrieg, dass wir Krieg in Europa nicht historisch überwunden haben. Wir verstehen diesen Krieg auch als Angriff auf die internationale Ordnung, als Angriff auf ein System, was auf Regeln basiert. Viele Länder argumentieren, dass diese Ordnung ungleich ist, diskriminierend und nicht repräsentativ. Vor diesem Hintergrund werden Akteure wie Russland und insbesondere China für viele nicht-westliche Länder immer attraktiver. Ich glaube, dass wir insbesondere im Bereich Partnerschaft neue Ansätze pflegen müssen. Was erwartet uns also jetzt unter Trump?
Dieser Frage widmen wir uns also im nächsten Hörsaal und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Jana Puljarin. Ja, okay, für diesmal war das aber genug Stoff zum drauf rumkauen, war ja auch Überlänge. Umso mehr freue ich mich, dass ihr dabei wart. Ich sage ciao und bis zum nächsten Hörsaal. Katrin Ohlendorf ist mein Name. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.